die Überschrift gewählt: Verheißungen und Wirklichkeit. Wir haben gerade gesungen und ich bin mir sicher, dass der eine und die andere manchmal gegen ihre eigene Erfahrung ansingen und sagen, ja, mein Gott ist größer als meine Probleme, als die Nacht und alles, was kommt. Er ist größer, er ist größer. Manche halten das durch. Viele halten es nicht durch. Die haben mal zum Glauben gefunden, haben gelernt, auch zu beten und haben dann Verheißungen gelesen in der Heiligen Schrift. Und ich möchte zwei heute an den Anfang stellen, dann wird auch deutlich, warum das insgesamt ein Feld ist, wo wir ganz nah an Gott rankommen, aber auch ganz schön schnell auf die Nase fallen. Also beides ist drin, muss man mal gucken. Die erste Stelle ist Johannes 14. Kapitel 12 bis 14. Brav wie ich bin, lese ich aus der Lutherbibel vor. Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, hat es nochmal wiederholt. Die andere Stelle ist im Matthäus-Evangelium im 7. Kapitel von 7 bis 11. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer dann sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange bietet? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Wenn man das so liest, muss man sagen, wir haben die rasanteste, tollste Religion, die man sich vorstellen kann. Was hier steht, ist ja unumstößlich richtig und wir können uns darauf verlassen. Und tja, können aber nicht von anderen darüber etwas berichten, weil wir viel zu viel schon mal Erfahrungen damit gemacht habe, dass es offensichtlich nicht ganz so ist. Und ich möchte ein paar Aspekte heute Morgen nur darstellen, wie man eventuell damit umgehen kann. Das ist ein bisschen vermischt auch mit eigenen Erfahrungen, wenn man nämlich sind es dann bald 50, 60 Jahre in dem Beruf unterwegs ist, dann erlebt man einige Dinge. Und aus jedem kann man ja, wenn man will, lernen. Aber es muss ja nicht jeder die gleichen Erfahrungen machen. Ich fange mit einer Geschichte an. Ich hatte in meiner Arbeit, da war ich in Hof an der Saale, in einer Gemeinde und Dekanatsjugendsitzung, und mein bester und liebster, muss ich dazu sagen, Jugendleiter war der Peter. Peter war ein Multitalent. Der hat nicht nur Menschenführung im Blut gehabt, sondern er war ein Künstler ersten Ranges, erst in der Malerei. Der hat immer seinen Urlaub verdient mit kleinen Aquarellen, der unten am Marktplatz hatte sich hingestellt, hat die immer alle verkauft. Die waren immer weg. Und damit hat er seinen Urlaub bezahlt. Oder er hat in einem Gitarrenkurs, den ich damals in dem Dekanat, da hat niemand gesungen, habe ich gedacht, ich muss da anfangen, Gitarrenkurse zu geben und Gitarren zu besorgen, dass in diesem Dekanat mal gesungen wird. Was ist denn eine Jugendarbeit ohne Singen? Hat er da gelernt, ne? Gitarre gelernt. Und als ich dann 2-3 Jahre weg war von Hof, bekomme ich eine Meldung mit, dass er im Stadttheater das Orchester mit Gitarre begleitet hat. Heinwert, das hat mir noch niemand jemals angeboten. So eine Stelle, nicht? Also ich klimper hier auch, aber so. Gut, dieser Peter hat dann auch früh geheiratet und nicht lange danach, vielleicht ein Jahr danach, also es war dann so 23, 24, bekommt er eine Krankheit, die in Deutschland hat mir damals, also haben die Eltern mir gesagt, nur zweimal vorkommt in Deutschland. Zwei Leute haben diese Krankheit, wo der innere Blutdruck ein komplett anderer ist als der äußere. Das heißt, das Herz rast permanent. Und wenn er nicht ein Herz und Lunge transplantiert kriegt, wird er sterben. Und das bekomme ich mit. Und ich hatte damals einen sehr netten Kreis in Ravensburg. Und dann haben wir zusammen gebetet und haben gesagt, ja, Gott fordert uns heraus. Und wir sind ins Auto gegangen. Wir haben Siegeslieder gesungen. Wir haben gebetet. Wir sind angekommen. Peter lag da, ich habe ihn hier fast nicht mehr wiedererkannt, so war er schon verändert, hat uns nicht gestört. Wir haben gebetet, geboten, gesegnet, gesalbt, wir haben alles gemacht und siegesgewiss fuhren wir von dannen. Ein halbes Jahr später war er tot. Und ich gebe es ehrlicherweise zu, das hat mich fast 2-3 Jahre total gebremst. Ich habe gesagt, was, lieber Gott, hättest du denn noch haben wollen, dass dieser Junge geheilt wird? Geheilt wird! Der auf Leben und Tod da lag. Ganz langsam dämmerte mir, dass was mit unserer Haltung nicht gestimmt hat. Wir waren unserer so sicher. Wir waren siegessicher aufgrund unserer langen Vorleistung an Gebet und Lobpreis und allem Möglichen. Wir waren uns einfach unserer so sicher. Wir waren nicht in einer Haltung, die sagen würde, Gott, wir tun das, weil du es gesagt hast, aber wir wissen nicht, was draus wird und was du vorhast. Wir wissen es nicht. Das war etwas, was ich lernen musste. Jede Art von Ich-Bezogenheit im Sinne von, naja, ich meine, wir fuhren nach Hause und wir waren guten Mutes und alle in Ravensburg, die ganze große Gemeinschaft damals schon, da haben gesagt, ja und so, ne? Ich sage, der wird kommen, gar keine Frage, nicht? Bis zum Schluss haben wir das geglaubt, bis dann die Todesnachricht kam. Ich konnte nicht zur Beerdigung fahren, obwohl es mein Freund war, wirklicher Freund war. Wie gesagt, jede Spur von Ich-Bezogenheit in einem Gebet, so schwer das ist, man kommt ja fast nicht drauf, aber wir haben eben gesungen, ich bin in Demut vor dir, ich lege meine Krone vor dich hin. Ich könnte der glühendste Asket sein und Straßenprediger, nicht jetzt mit Wachturm gerade, aber mit einem anderen Zeitschrift draußen stehen, Woche für Woche in Sturm und Regen. Ich könnte alles mir vorstellen. Wenn ich das für mich mache, damit ich ein besseres Ticket kriege für die Ewigkeit. Oder besser angesehen bin in meiner Gemeinde. Aber wenn ich bete, die werden alle geheilt. Ja, also das ist das Erste. Jede Art von Nebenabsicht, wenn wir um Heilung bitten für uns selbst oder für andere Menschen, jede Form von dieser, der Mensch ist ja schon ein seltsames Wesen. Ne? Da schleicht von hinten sich, schleichen sich andere Gedanken ein, die man dann so hat. Nicht? Der hat mich gebeten, dass ich für ihn beten soll. Njam, 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 njam. Ja, ich stehe schon ganz gut im Ruf. Scheibenhonig. Dann würde Jesus sagen, du hast ja deinen Lohn schon gekriegt. Du bist so glücklich über dich, dass man dich gefragt hat, du sollst beten oder so. Das meine ich damit mit, es darf sich nichts reinmischen. Wir tun es aus Gehorsam, aus in Demut. Die Krone liegt vor seinen Füßen. Und nicht wir balancieren sie uns auf unserem Kopf. Dem gegenüber, was eine andere Geschichte, die das ein bisschen unterstreicht, aber auf eine ganz originelle Art und Weise. Ich hatte mal in Berlin in der Garnisonskirche eine Predigt gehalten und danach war der Gottesdienst aus und dann gehe ich so raus. Und dann kommt auf zwei Krücken, nach vorne gebeugt, eine junge Frau. Ah, du hast angemerkt, sie kann kaum gehen. Stückchen für Stückchen kommt sie aus der Bank raus. Und dann, dann blieb ich stehen, nicht? Und hat sie gesagt, ja, ich wollte zu eurer Evangelisation gehen. Also wir haben da so eine Rockgruppe, Effata hieß die damals. Und die hat schon was drauf gehabt. Und da wollte sie unbedingt hingehen, kam nicht. Und ich war so wütend, jetzt muss ich sagen, auf die Gegenseite, dass ich sagte, das ist jetzt gemein. Die Frau freut sich auf etwas, was ihr Freude machen könnte, auch im Blick auf Jesus hin und so. Und du knallst dir die Bandscheibe raus. Da war ich wütend, habe die Hände aufgelegt. Sie hat sofort im Geist geruht. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Also das war eine ganze Zeit ganz, ganz normal und es kann auch heute wieder ganz normal werden. Der Heilige Geist wirkt, wie er will, nicht wie wir es wollen. Jedenfalls, ich habe nämlich gebeten, da lag sie auf dem Steinboden. Ich sagte, gut, es liegt sie da. Ne? Da bin ich runter und habe dann weiter gebetet, Hände über dem Kopf, nicht über die Bandscheibe, ich wusste ja nicht welche. Ne? Da kann man, ja, okay. Habe ich dann weiter gebetet und es hat schon eine Zeit lang gedauert. Und dann schlug sie die Augen auf und das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Im tiefsten Berlinerisch, Mensch war det Jud. Und dann wollte ich ihr aufhelfen. Ich meine, sie konnte ja vorher nicht gehen. Einer hatte die Krücken gehalten, während ich gebetet habe. Nein, ist aufgestanden, ist zum Konzert gegangen. Also, was war der Unterschied zu der Fahrt zum Peter? Der Unterschied war, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich konnte mir auch nichts vorstellen. Ich wusste auch nicht, was ich da groß machen soll. Ich habe nur gesagt, Jesus, bitte berühre sie. Mach irgendwas. Aber was? Ich kann doch Gott nicht, er kennt doch sie besser als ich. Ja, ich habe überhaupt nichts gewusst. Ich habe nur gesagt, eine junge Frau mit zwei Krücken und dann so gebeugt und dann so ein schmerzverzerrtes Gesicht, da muss schon was Ärgeres sein. Ne? Und ja, wenn man selber mal mit Bandscheiben zu tun bekommen hat, dann weiß man, dass da hinten ein paar Nerven sind. Ja, gut. Was ist das für ein Aspekt des Gebetes? Ich glaube, es ist die Spontanität. Also es hat mal vor ein paar Jahren einen Bericht gegeben über Kinder, die für erwachsene Kranke gebetet haben. Und die Kinder haben überhaupt keinen Nebenhergedanke. Der muss gesund werden. Pfötchen drauf und losgebetet. Losgebetet. Und Heilung passierte. Ich glaube, Spontanität, damit sollten wir rechnen. Wenn plötzlich uns etwas dazwischen kommt und irgendjemand sagt, dass man sagt, darf ich für Sie beten? Wer das schon mal erlebt hat, diesen Impuls, um alles in der Welt sich wieder daran erinnern, ob er nun reagiert hat oder nicht reagiert hat, spielt keine Rolle, aber sich wieder mal daran erinnern. Wenn du so einen Impuls kriegst, dann mach's spontan, dann bleibt nichts mehr an Zeit übrig, um noch selber eigene Gedanken zu entwickeln. Und so, jetzt bin ich jetzt der große Heiler oder was ist los? Kinder machen uns das vor. Aber es gibt auch so ein Zwischending. Wir hatten in unserer Gemeinschaft in Ravensburg ein Mädchen, sehr hingegeben, kennt Jesus, alles das. Und das ganze Problem war, dass sie bei Geburt keinen Sauerstoff bekommen hat und spastisch gelähmt, aber von der ganz üblen Sorte. Also sie war nur, die Beine gingen so, der Kopf hing nur runter und so, aber sie war da. Und wir haben mit ihr gebetet, das hat sie nicht viel getan. Wir sind dann nach Frankfurt mal gefahren zu einem Mann, der von Gott sehr stark gesegnet wurde im Heilungsdienst, und zwar auf eine ganz eigenartige Weise. Er hat gesagt, ihr müsst begreifen, dass das etwas ist, was zur Verkündigung des Evangeliums gehört, was man nicht einfach weglassen kann. Also die Serie The Chosen kennen, die sehen, Jesus hat oft verkündigt, nach oder sogar während er gepredigt hatte, hat er geheilt. Und also das war Wimbers großes Anliegen, dass die Gemeinden und dass die Kirche wieder begreift, Heilung ist ein Teil der Verkündigung der Herrschaft Gottes auf dieser Welt. Es passiert ja ununterbrochen. Wir kriegen es nur fast nicht mit. Oder genauer gesagt, wir haben auch irgendwann ein bisschen den Draht dazu verloren. Wir haben sie mitgenommen. Also ich nenne sie mal Manuela, weil sie heißt etwas anders. Und Manuela war in den Heilungsgottesdiensten dabei. Und ich war mit anderen Menschen beschäftigt weiter unten. Da kam sie aus der Kongresshalle da in Frankfurt, das ist ein Riesending. Dann kam sie die Treppe runter. Sie hatte zum ersten Mal in ihrem Leben, für ein Mädchen, zum ersten Mal in ihrem Leben ihre Haare offen. Der Kopf war ganz gerade. Sie konnte nach vorne gucken. Wir alle waren geplättet. Und da haben wir gedacht, jetzt müssen wir nur noch weiter beten, dass es fertig geht. Es ist besser geworden. Wir haben gebetet und der Gang wurde besser. Aber was viel größer war, dieses Mädchen wurde eine Zeugin an einem unersetzlichen Platz. Sie wurde Standesbeamtin der Stadt Ravensburg und hat viele aus unserer Gemeinschaft und auch von außen her getraut. Und die Menschen, die ihr begegnet sind, ihr Strahlen, man kann es nicht anders sagen, ihr Glück. Aber das Glück war nicht nur auf den Beruf beschränkt. Ich glaube, einer der nettesten Burschen, die wir in der Gemeinschaft hatten, hat sie geheiratet. Sie haben einen Sohn, der ist jetzt so, ein Prachtkerl, im Lobpreisteam natürlich. Und Und die beiden sind noch ein Herz und eine Seele. Da sage ich mal, ja, die Behinderung ist nicht, wie wir es gerne gehabt hätten, weitergegangen. Aber es gibt ja auch etwas Langsames. Und was wir vor allen Dingen nicht wissen ist, was hat Gott denn vor? Was ist sein Plan? Nicht alles gelingt, so wie wir es wollen. Aber er blickt weiter. Also das ist eine Lehre mit der Manuela. Das heißt, wir müssten auch, wenn wir um Heilung beten, bei ihr brauchten wir noch viel Geduld. Da ist einiges. Aber es wurde Stück für Stück wurde so, es hat sich so, die Beine haben sich dann ganz langsam eingerenkt, so dass sie mehr geradeaus gehen konnte und so. Trotzdem, es wurde einfach nicht sehr viel besser. Und es ist ja heute noch so beieinander. Was lernen wir daraus? Ich glaube, dass wir tatsächlich bei manchen Heilungsbitten auch eine ganze Portion Geduld mitbringen müssen. Sagen, Gott, ich lege es in deine Hände. Ich bete, wenn ich heute bete, bete ich ganz komisch. Ich will ein kleines Beispiel erzählen, weil ich mag nicht mehr, ich mag auf den, ja wirklich nicht mehr Jesus sagen, was er tun soll. Erstens weiß er es eh. Und zweitens ist es ein bisschen ein Respekt davor, dass er Gott ist. Und ich sage, egal wie. Kleines Beispiel. Vor 3 Jahren hatte ich einen schweren Sturz im Gebirge. Bergmann hat mich runtergebracht und mit der Zeit hat sich alles eingerenkt. Aber am nächsten Tag, wie ich dann zu Hause war, fing hier in der Brust ein Schmerz an. Wahrscheinlich hat man bei dem Sturz den Brustkorb irgendwie verdrückt oder ich weiß nicht, was da passiert ist. Jedenfalls hat es anscheinend einen Nerv eingeklemmt und ich muss dazu sagen, also wenn man Nerven wütend macht, dann hat man nichts mehr zu lachen. Und vor allen Dingen, wenn ich abends, ich hatte ein Bett, das ganz unten am Boden war, ganz am Boden, abends ins Bett zu gehen, war eine Katastrophe. Ich wusste nicht mehr, wie ich mich bewegen soll. Also ganz langsam. Erster Abend, habe mich reingequält. Zweiter Abend, noch schlimmer, ich habe mich reingequält. Und während dem Tag ging es so, wenn ich gerade stand. Und am dritten Abend, nur zum Trost, am dritten Abend, nachdem meine Frau auch gesagt hat, jetzt gehst du zum Arzt, das geht nicht mehr. Und ich will nicht zum Arzt. Habe ich gesagt, ja, es gibt ja noch einen anderen Arzt. Meine Güte, da ist man jahrelang in der Verkündigung und liest die Bibel vorwärts und rückwärts und kommst nicht auf die Idee, dass es noch einen anderen Arzt gibt. Jedenfalls am dritten Abend war es soweit. Dann habe ich jetzt so gebetet, weil ich sage, ein bisschen komisch. Ich hab nicht gefleht, nicht gebettelt, nicht gejammert, noch sonst was. Ich habe nur gesagt, Jesus, bitte guck mal ein bisschen auf den Nerv. Guck mal ein bisschen auf den Nerv. Das mache ich jetzt die ganze Zeit, egal was ich habe. Und ich darf sagen, also jedenfalls, der Morgen kommt, ich stehe auf, ich ziehe mich an. Und mitten im Anziehen sage ich, ich glaube, ich spinne. Nichts mehr. Nichts mehr, wo ich 3 Tage lang rumgeknabbert habe und gesagt, Scheibenkleister, was ist denn da los? So direkt so über dem Herzen rüber, so wahrscheinlich in dem Brustbein irgendwie ein Nerv eingeklemmt. Was ist los? Es war nichts mehr da. Da habe ich gesagt, Jesus, da stehe ich nun. Hätte ich auch früher haben können. Nicht? Also Gott möchte, dass er sich erweisen kann. Wir haben das jetzt so deutlich heute Morgen gesungen, obwohl er überhaupt nicht wusste, was heute dran ist. Aber wir haben sehr, sehr deutlich Lieder, in den Liedern bekannt, dass er das Sagen hat, dass er gut ist, dass er es weiß. Ja, noch ein, ja, zwei Punkte noch. Also die Ausdauer habe ich schon erwähnt, aber ich muss sie mal in einem ganz krassen Fall. Und ich sagte, dafür gibt es eine Dokumentation auf Video, allerdings noch mit die Bänder. Und als ich die dann das erste Mal gesehen habe, hat es mich umgehauen, weil ich habe in den leeren Sarg hineingeschaut. Und da lagen zwei Holzstöpsel drin, die in Afrika, wenn die Menschen beerdigt werden, bevor sie beerdigt werden, dass nicht die ganzen Insekten schon durch die Nasenlöcher in den Kopf reinkrabbeln. Zwei Holzflöcke drin. Das habe ich zufällig gewusst. Und ich sehe die und habe gesagt, selbst wenn das nicht alles stimmen würde, diese zwei Holzflöcke haben mir gesagt, dass es stimmt. Er war Pastor, die Frau des Pastors, es war, glaube ich, ein Unfall, kriegt ihren Mann noch nach Hause, er stirbt, er wird in den Sarg gelegt, es kommt ein Arzt, er bestellt den Tod fest, mit allem drum und dran, es gibt die Todesurkunde, und dann sagt sie, nö, ich brauche meinen Mann wieder. Und dann hat sie, ich weiß nicht wie lange, aber mindestens 2-3 Tage lang ist sie durch die Gegend gefahren, weil sie wusste, da ist ein Kongress von gläubigen Christen, da fahre ich jetzt hin mit meinem Mann. Und dann ist sie da hingefahren und da wollte eigentlich keiner so richtig an die Sache ran. Nicht? Der war ja schon ein bisschen wirklich hinüber. Und dann haben die angefangen zu beten. Und um das kurz zu machen, er kam wieder zur Besinnung. Er wurde lebendig. Er konnte nachher in der großen Versammlung, wo sie, die haben bloß ein paar Leute runtergeschickt, keinen von den großen Leuten, die da vorne standen, sondern Leute, Herr, gehst du mal mit runter und du, ja, du hast schon mal mit jemand gebetet, runter. Ja, das war dann im unteren Raum und die haben dann für ihn da unten in dem Sarg gebetet und der wird also lebendig und sagt, oh, wo ist mein Heft? Das war das Einzige, was ihn bewegt hat. Er hat die ganze Zeit, wo er woanders war, mitgeschrieben, alles aufgeschrieben. Und mein Heft, ich will mein Heft haben. Das ist sehr überzeugend, weil das zeigt eine ähnliche Erfahrung wie jetzt die Nahtoderfahrenen, die schon längst gestorben waren und dann wieder lebendig reanimiert wurden und die dann plötzlich unglaublich viel zu erzählen hatten. Das heißt, man sollte eigentlich nie aufgeben. Ne? Also diese Frau, die wollte ihren Mann wieder haben. Ich weiß, das ist einmalig und das hat ein bisschen was mit der Stelle zu tun, die Jesus gesagt hat, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Aber der Lazarus war auch schon ein bisschen hinüber. Aber das ist keine Seltenheit. Wir haben immer wieder in der Welt Erweckungen, wo wirklich auch Totenerweckungen stattfinden. Und der Glaube da wie ein Feuer ein ganzes Gebiet erreicht. Also das ist für uns ein bisschen außerhalb von allem, aber ich will damit nur sagen, diese Hartnäckigkeit von der Frau, dieses, ich will meinen Mann wieder haben. Gott, wenn es dich gibt, dann ich will meinen Mann wieder haben. So. Das ist auch etwas, wo man sagen kann, vielleicht ist das mal für mich dran. Ich weiß es ja nicht. Nie oder so. Das Letzte. Was ist mit Krankheiten, mit denen man selber zu tun hat, aber sehr unangenehm? Also ich meine jetzt jede Art von Suchtverhalten. Da muss man an den Kreuzestod Jesu denken. Der hat ja auch vom Zeugnis der Schrift her gesagt, Von ihm wurde gesagt, er hat es sein Leben gegeben als Lösegeld von allem, was Menschen fesselt, was sie bindet, was ihnen das Leben schwer macht, wo sie vielleicht schon lange froh wären, wenn sie es los wären. Ich kann mich nur an eine Frau erinnern, Mutter einer von unseren jungen Mitarbeiterinnen. Sie Geschäftsfrau, er Geschäftsfrau, sie haben geraucht wie die Schlote. Sie hat pro Tag zwischen 2 und 3 Schachteln Zigaretten geraucht. Also sie hat die eine Zigarette an der anderen angezündet, mehr oder weniger. Sie hat was dafür zu zahlen gehabt. Sie verlor dann später ihre ganzen Zähne. Die waren alle schon zerstört. Kann man so auch für sowas auch beten? Als sie gemerkt hat, wie ihre Tochter zum Glauben kam, wie ihr Mann zum Glauben kam, wie die andere Frau, die andere Tochter zum Glauben kam, die haben uns gleichzeitig geheiratet. Da hat sie gesagt, irgendwas muss bei mir anders werden. Ich qualme immer noch wie ein Hochofenschlot. Es muss was anderes werden. Aber sie hat nicht einmal dafür gebetet. Sie hatte eine Sehnsucht danach, von frei zu werden, aber hat sich nicht einmal getraut, ein richtig süchtiger Raucher, der tut nicht unbedingt Schritte zum endgültigen Aufhören. Und erst recht nicht, wenn es möglich wäre, dass man davon total frei wird. Ich fand das damals sowas von bewegend, dass ich sie das erste Mal dann traf und das erste Mal nachtraf. Ich habe es nicht fassen können. Sie rauchte nicht mehr. Da hat sie gesagt, ich hatte mit einem Mal so einen Widerwillen. Ich konnte es nicht mehr riechen, ich konnte es nicht mehr sehen. Unglaublich. Von einem Tag auf den anderen, von 3 Schachteln auf 0 Schachteln. Ganz abgesehen davon, dass es eine Ersparnis ist. Heute ja verrückt, nicht? Sie hatte nur im Herzen eine ganz tiefe Sehnsucht, doch endlich frei zu werden. Und Jesus hat gesagt, oder von ihm wurde gesagt, er ist am Kreuz gestorben als Lösegeld für uns, um uns frei zu machen von Fesseln. Das heißt, das ganze Gebiet, wie wir es uns jetzt angeschaut haben, ist ausgesprochen schwierig und herausfordernd. Wir können nicht sagen, es muss so sein, dann läuft's. Und wenn es so ist, dann läuft's gar nicht. Wir können das nicht sagen. Wir können nur annähernd ahnen, Gott, wie hättest du es denn gerne? Wir sind deine Kinder. Vielleicht müssen wir wieder so werden, wie die Kinder, so naiv einfach tun, was er gesagt hat und sich keine Gedanken darüber machen, ob ich jetzt in die Bildzeitung komme oder nicht. Deswegen ist es ein schwieriges Thema und wir haben noch ein wunderschönes Lied gleich anschließend und ihr werdet merken, wofür dieses Lied da ist. Vielleicht haben wir noch das zweite auch noch dazu mit dem Ich lege meine Krone nieder. Ich möchte noch beten, weil das sind jetzt Geschichten gewesen, die zeigen, Gott ist immer noch Gott, aber anscheinend gibt es doch innere, ganz tiefe innere Spielregeln. Ich glaube, die sicherste ist, sich ganz nah an ihn zu halten, auch wenn es hundsmiserabel einem geht. Jesus, was du gesagt hast, das lesen wir und manchmal zittert dabei unser Herz, weil wir denken, habe ich das wirklich schon so erlebt? Ich hatte mal was ganz Wichtiges auf dem Herzen und habe es dir auch gesagt und scheinbar ist nichts daraus geworden. Jesus, wir wollen ganz neu lernen, dir zu vertrauen und vielleicht auch auf die Art zu schauen, wie du es gerne hättest, dass wir zurückkehren in das Kindsein vor dir. Wissen, dass wir als Kinder noch eine andere Art haben, mit großen Augen auf dich zu schauen. Ich bitte dich, dass wir lernen,
mit dieser kostbaren Gabe, Menschen auch Heilung zu vermitteln, dass wir mit dieser kostbaren Gabe gut umgehen. Und sei du dabei, dass wir auch als Gemeinde leben dürfen, dass wir Zeugnisse von deinem Wirken wachsen können. Amen.